HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Angela Fitsch.
Verzeihen Sie mir, dass ich so offen spreche. Aber ich möchte ganz klar darlegen, was der Welt in diesem Augenblick droht. Während wir von einer Covid-19-Pandemie betroffen sind, stehen wir gleichzeitig am Rande einer Hungerpandemie.
Wenn es gut läuft, habe ich noch eine Mahlzeit am Tag. Abendessen gibt es schon seit 3 Wochen nicht mehr.
Im Jemen leiden 3 Millionen Kinder unter akuter Mangelernährung. Und das ist jetzt schon so, nach den Jahren des Krieges. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es in einigen Monaten sein wird.
Als Mutter bricht es mir das Herz, dass ich den Kindern nichts zu essen geben kann. Aber wo soll ich das Essen denn hernehmen, wenn weder mein Mann noch ich arbeiten gehen können?
Sollte das Virus jetzt die Slums und Flüchtlingslager erreichen, könnte dies eine humanitäre Katastrophe zur Folge haben.
Es gab da wirklich einen Hilfeschrei aus der Migrantengemeinde. Sie haben uns oft gesagt, wir werden nicht am Coronavirus sterben, aber am Hunger.
Es werde eine Hungersnot biblischen Ausmaßes geben, eine globale humanitäre Katastrophe wegen Corona. So die Warnung von David Beasley. Er ist Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen und zu den Hotspots zählen der afrikanische Kontinent und der Nahe Osten. Im Gazastreifen ist das Virus bereits angekommen. Bei 2 Millionen Menschen, die in engen Gassen leben, schlecht ernährt sind und Vorerkrankungen haben. Ein klares Bild der Lage fehlt. Die Schulen sind geschlossen, es fehlt an Tests, Kontrollen, Essen. Auf dem afrikanischen Kontinent ist die Pandemie mit Verzögerung voll ausgebrochen. In wenigen Tagen stieg die Zahl der Infizierten um mehr als 50%. In 3 bis 6 Monaten wird mit 10 Millionen Infizierten gerechnet. Befürchtet wird millionenfaches Sterben, ein Sturz vieler afrikanischer Länder ins Chaos. Unruhen, Bürgerkriege und Hunger könnten die Folge sein. Aber auch neue Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Europa machen. Das ist unser Thema heute im Tag, den wir überschrieben haben mit dem Titel »Leere Teller, volles Boot – die Krise, der Hunger und die Migration«. Die Corona-Pandemie könnte die Zahl der Menschen, die an Hunger leiden, in diesem Jahr verdoppeln auf 265 Millionen. Das sagt David Beasley. Unsere Kollegin aus dem ARD-Studio New York, Antje Passenheim, hat seine Rede vor den Vereinten Nationen verfolgt.
Der Sturm war eigentlich schon perfekt.
We're already facing a perfect storm.
David Beasley, Chef des UN-Welternährungsprogramms, zählt auf. Konflikte in Syrien, im Jemen, Krisen im Südsudan und in Burkina Faso, die Heuschreckenplage in Ostafrika. Und der Vorsitzende der Partnerorganisation FAO, Chu Dong-yu, ergänzt vor dem UN-Sicherheitsrat.
Extreme Wetterbedingungen, wirtschaftliche Schocks und jetzt auch noch Covid-19. Das alles treibt Millionen mehr Menschen in Ernährungsnot.
Beasley formuliert es drastischer.
Mit Covid-19 haben wir nicht nur eine gesundheitliche Pandemie, wir stehen vor einer Hungerkatastrophe.
Und das kann Beasley mit Zahlen unterlegen. Weltweit leiden nach UN-Angaben 135 Millionen Menschen unter akuter Nahrungsmittelknappheit. Durch die Corona-Krise würden bis zum Jahresende fast noch einmal so viele an die Schwelle des Verhungerns gedrängt.
An additional 130 million people could be pushed to the brink of starvation by the end of 2020. That's a total of 265 million people.
265 Millionen Menschen und es geht noch klarer, warnt der WFP-Chef. Wenn die Vereinten Nationen diesen Menschen nicht helfen, dann könnten täglich 300.000 von ihnen verhungern und das über 3 Monate hinweg. Genauso schlimm wie die direkten Auswirkungen des Virus seien seine wirtschaftlichen Folgen.
Lockdowns, Rezession, das trifft vor allem die Geringverdiener. Und es wird sich auf die Überweisungen in arme Länder auswirken. Haiti etwa, Nepal, Somalia.
Länder, deren größte Finanzspritze die Zahlungen derer sind, die sich woanders eine wirtschaftliche Existenz aufgebaut haben. Auch Achim Steiner, Direktor des UN-Entwicklungsprogramms, plädiert für dringende Hilfe, besonders für die Menschen in Entwicklungsländern, die am schlimmsten von der wirtschaftlichen Krise betroffen sind. Frauen, Menschen in Slums, Menschen, die ihre Jobs verloren haben und die hunderte Millionen, die ihr Geld im informellen Sektor verdient haben. UN-Nothilfe-Koordinator Mark Lowcock meint, 90 Milliarden Dollar würden reichen, um den am meisten gefährdeten Menschen Nahrung, Gesundheitsversorgung und eine Unterstützung beim Einkommen zu geben. Und dies sei nur 1% der 8 Billionen Dollar all der Wirtschaftspakete, die die 20 reichsten Länder der Welt wegen der Corona-Pandemie verabschiedet haben. Während UN-Botschafter in einer gestreamten Aktion singend ihren Zusammenhalt demonstrieren, wirbt auch UN-Generalsekretär Guterres immer wieder: Keiner ist sicher, solange wir nicht alle sicher sind.
None of us is safe. All of us are safe.
Ganz zu Beginn der Pandemie hatte UN-Chef Guterres davor gewarnt, der Covid-19-Sturm treffe jetzt vor allem Konfliktländer. Guterres rief zu einem weltweiten Waffenstillstand auf. Rund 70 Staaten schlossen sich an, doch eine entsprechende Resolution lässt auf sich warten. Zu tief sind die Gräben im Sicherheitsrat zwischen den USA und China, zwischen den Vetomächten und den 10 gewählten Mitgliedern, zu denen auch Deutschland gehört.
Und das macht wieder einmal deutlich, dass die UN ein zahnloser Tiger ist, aber das wäre eine andere Sendung. Wir gehen dorthin, wo es besonders dramatisch ist, ins Armenhaus der Welt in den Jemen. Dort ist die Bevölkerung besonders anfällig für Corona. 24 Millionen Menschen sind auf Lebensmittelhilfen angewiesen. Ein Drittel aller Familien hat nicht genügend zu essen. 3 Millionen Kinder sind mangelernährt. Es gibt keine Arbeit, keine Medikamente, kein medizinisches Personal. Hilfsorganisationen warnen vor den Folgen einer Corona-Epidemie. Wer geschwächt ist, für den dürfte Corona tödlich sein. Björn Blaschke berichtet.
Die Bilder zeigen Hamoud sitzend in einem einfachen Haus in Sanaa, der Hauptstadt des Jemen. Hinter ihm ein paar Säcke und Dosen mit dem blauen Schriftzug World Food Program, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen.
Die Unterstützung, die wir von der Organisation bekommen, besteht aus Lebensmitteln wie Mehl, Öl, Zucker und getrockneten Bohnen. Diese Unterstützung stillt einige der Grundbedürfnisse auf monatlicher Basis.
Auf monatlicher Basis. Die Aufnahmen, die das Welternährungsprogramm für einen Werbefilm gemacht hat, sind älter. Im März kündigten die Vereinten Nationen an, dass sie ihre Lieferungen für Jemeniten halbieren müssen, Bedürftigen ab April nur noch alle 2 Monate Lebensmittelhilfen geben können. Warum, erklärt die zuständige UN-Koordinatorin im Jemen, Lise Grandy, im ARD-Interview.
In diesem Jahr haben wir leider nicht die Finanzierung erhalten, die wir brauchen. Die Geberländer stellen nicht das Geld bereit, das wir brauchen.
Seit 2014 gehen die Houthi-Rebellen gegen die international anerkannte Regierung von Präsident Abd Rabbo Mansour Hadi vor. Die Houthis halten ihn für unfähig und demokratisch nicht legitimiert, weil Hadi in einem zweifelhaften Wahlverfahren an die Macht kam. Vor 5 Jahren sprang dann eine Militärallianz, geführt von Saudi-Arabien, Hadi bei. Seither liegen die Houthis und diese Koalition im Krieg. Und manch eine Kriegspartei, heißt es, zweige Hilfslieferungen für sich ab, wohl der eigentliche Grund, warum internationale Geber ihre Geldzahlungen für den Jemen eingestellt haben. Susanne Krüger von der Organisation Save the Children blickt mit Sorge auf die Zukunft der Jemeniten.
Im Jemen leiden 3 Millionen Kinder unter akuter Mangelernährung. 10 Millionen Kinder haben keinen Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung. Und das ist jetzt schon so, nach den Jahren des Krieges. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es in einigen Monaten sein wird.
Etwa 80% aller Jemeniten sind auf internationale Hilfen angewiesen. 24 Millionen Menschen. Die UN sprechen deshalb seit Jahren von der größten humanitären Krise der Neuzeit. Eine Halbierung der Lebensmittellieferungen bedeutet, dass sich die Krise verschärft. Und in dieser Situation ist der Jemen nun auch noch mit der Corona-Pandemie konfrontiert. Bisher gibt es nur wenige registrierte Infektionsfälle. Damit es so bleibt, hat das Land verschiedene Maßnahmen ergriffen, was zu einer Wechselwirkung führt. Von Wirtschaftsproblemen, Armut und Pandemie. Ungezählte Jemeniten sind Tagelöhner. Durch stundenlange Ausgangssperren können sie nur noch schwer Jobs finden. Das verstärkt die Armut im Land. Und wer arm ist, kann sich und andere kaum gegen das Coronavirus schützen. Zum Beispiel Mohammed Assarre, dessen Geschichte eine Nachrichtenagentur gerade verbreitete. Der 40-Jährige hat eine Frau und 6 Kinder. Um sie durchzubringen, klaubt er Plastik aus Müll, um ihn zur Wiederverwertung zu verkaufen.
Jetzt hören wir von der Corona-Krankheit und sie sagen uns, wir sollen zu Hause bleiben. Wie können wir zu Hause bleiben? Wir müssen rausgehen, um wenigstens ein wenig zu verdienen.
Wer aber einmal erkrankt, kann kaum auf Behandlung hoffen, weil der Krieg viele Krankenhäuser zerstört hat. Auch deshalb fürchtet die Leiterin der Jemen-Projekte bei Ärzte ohne Grenzen, Jana Brandt, eine Ausbreitung des Coronavirus.
Es ist zum einen der schlechte Allgemeinzustand der Bevölkerung. Gleichzeitig dürfen wir nicht vergessen, dass der Jemen in den letzten Jahren immer wieder mit verschiedenen Epidemien zu kämpfen hatte und die Bevölkerung durch diese Epidemien bereits geschwächt ist. Und das hat zur Folge, dass Menschen, die weniger Nahrung zu sich nehmen, natürlich ein geschwächtes Immunsystem haben, was sie dann anfälliger für ein Virus wie den Coronavirus machen kann.
Der Jemen, eine Krisenregion, die ein Krisenmanagement erfordert. Dort tätig ist eine der größten humanitären Hilfsorganisationen der Welt, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Sitz in Genf. Die Abkürzung lautet ICRC. Dominik Stillhardt ist Leiter des Corona-Krisenstabs. Guten Abend, Herr Stillhardt.
Guten Abend, Frau Fitsch.
Haben Sie Zahlen darüber, wie viele Menschen mit Corona im Jemen infiziert sind?
Ja, wie in vielen kriegsversehrten Ländern in Afrika und im Mittleren Osten sind die Zahlen sehr gering. Also im Jemen spricht man von einem einzigen offiziell bestätigten Fall. Die Vermutung liegt nahe, dass es wahrscheinlich viel mehr Fälle gibt, dass die Zahl der Fälle viel höher liegt. Nur das Problem ist, dass meines Wissens nur einige hundert Tests durchgeführt worden konnten in Jemen und deshalb liegt die Zahl im Moment extrem niedrig. Und man weiß es einfach nicht, die Vermutung liegt aber trotzdem nahe, dass es mehr Fälle gibt.
In einem Land, in dem Krieg und Gewalt herrscht, ist es natürlich schwierig, Maßnahmen gegen Corona durchzuführen. Wie können Sie die Infektionskurve möglichst flach halten?
Ja, das ist wirklich ein großes Problem und wie in allen anderen Ländern sind natürlich da zuallererst die Behörden gefordert und verantwortlich, entsprechende Maßnahmen zu treffen. Aber in vielen dieser kriegsversehrten und armen Ländern ist die Umsetzung der Maßnahmen, die bei uns in Europa gewirkt haben, extrem schwierig durchzusetzen, weil Sie müssen sich vorstellen, dass im Jemen, das sind 30 Millionen Leute, 24 Millionen davon hängen von Hilfe ab und viele dieser Leute, die müssen jeden Tag raus, um ihr tägliches Brot zu verdienen, damit sie ihre Familien ernähren können. Und deshalb ist es natürlich eine riesige Herausforderung für die Behörden, die Maßnahmen so zu kalibrieren, dass sie einerseits gesundheitspolitisch wirken, also dass die Kurve flach bleibt und gleichzeitig, damit diese Maßnahmen nicht Auswirkungen haben, die noch schlimmer sind wirtschaftlich für die Leute in diesen Ländern.
Sie haben die Behörden angesprochen, Herr Stillhardt, und zu Ihren Aufgaben zählt auch der Dialog mit den jeweiligen Regierungen. Mit wem reden Sie eigentlich im Jemen und in anderen Staaten, für die Sie zuständig sind?
Ja, tatsächlich, humanitäre Arbeit findet natürlich nicht im luftleeren Raum statt. Wir arbeiten in komplexen politischen Situationen. Und da müssen wir mit den Behörden zusammenarbeiten. Im Jemen arbeiten wir mit den verschiedenen Ministerien, den Gesundheitsministerien insbesondere, aber natürlich auch mit der Ansarullah-Bewegung im Norden, mit der Regierung im Süden und mit der Unabhängigkeitsbewegung im Süden. Da müssen wir mit allen diesen Behörden zusammenarbeiten, um unseren Zugang jeden Tag wieder zu verhandeln.
Worin sehen Sie denn den Zusammenhang zwischen Hunger und Corona? Kommt sozusagen erst die Seuche und dann der Hunger, oder ist der Hunger und die schlechte Immunabwehr ein Einfallstor für die Seuche?
Ja, die Sorgen sind berechtigt, dass zuerst die Seuche natürlich Gesundheitsauswirkungen hat und dann natürlich die ökonomische Situation so stark beeinträchtigt wird, dass da dann auch vor allem in diesen Ländern, wo wir arbeiten, es zu Hunger kommt. Das Problem ist einfach, heute weiß man das nicht so ganz genau. Wie gesagt, wenn Sie sich jetzt Afrika anschauen, da gibt es etwa 25.000 bestätigte Fälle. Und wiederum ist da die Vermutung nahe, dass es wahrscheinlich mehr gibt. Aber heute ist es extrem schwierig vorauszusehen, ob jetzt da wirklich solche Hungersnöte ausbrechen. Was wir sehen, ist, dass die Preise steigen. Und je nach der Länge dieser Krise ist es natürlich schon möglich, dass da solche schwerwiegende Auswirkungen stattfinden werden.
Herr Stiller, so wie Sie es darstellen, ist Hilfe auch immer politisch. Sie müssen verhandeln und das Verhandlungsgeschick öffnet Ihnen auch andere Möglichkeiten und andere Wege, um überhaupt Hilfe machbar zu machen. Ist der Jemen eigentlich so eine Art Blaupause für andere Krisenregionen? Sie sind ja auch in Syrien tätig, in Afghanistan, im Irak, im Südsudan und anderswo.
Ja, ich kenne all diese Länder sehr gut. Den Jemen habe ich seit 1994 immer wieder bereist. Und der Jemen ist sicher eines der schwierigsten Länder in Sachen Verhandlungen, die wir führen müssen mit vielen verschiedenen Parteien, um wirklich neutral, unabhängig und unparteiisch arbeiten zu können. Aber was ich einfach immer wieder feststelle, ist, unsere Art und Weise, neutral, unabhängig und unparteiisch zu arbeiten und das auch immer wieder zu zeigen, ist langfristig wahrscheinlich die beste Verhandlungstaktik, um auch in solchen schwierigen Kontexten arbeiten zu können. Und von daher ist natürlich der Jemen sicher ein Beispiel, dass wenn es da klappt, dass es dann auch in anderen Ländern klappt.
Ihre wichtigsten Geldgeber sind die Industriestaaten. Die haben aber jetzt ihre eigenen Sorgen und brauchen das Geld für die eigenen Leute. Sie kennen die Diskussion wahrscheinlich auch hierzulande, hier in Deutschland. Was sind Ihre Befürchtungen?
Ja, ich glaube, dass wahrscheinlich dieses Jahr werden wir wahrscheinlich als humanitäre Organisationen Geld kriegen, um wirklich in diesen Ländern arbeiten zu können, wo es am meisten nötig ist, weil ich habe jetzt schon auch mit verschiedenen Regierungen gesprochen und da eigentlich die Bestätigung gekriegt, dass da weiter Hilfe fließen wird, weil die Erkenntnis ist schon da, dass es uns nur so gut gehen kann, wie es den anderen geht. Und wenn man diese Seuche nicht unter Kontrolle kriegt in diesen Ländern, ist die Gefahr natürlich riesengroß, dass da die Welle wieder zurückschwappt. Das Problem wird wahrscheinlich 2021, 2022 viel größer, weil da viele Regierungen natürlich sehr viel Geld in ihre eigene Wirtschaft einschießen müssen.
Dominik Stillhart, der Leiter des Corona-Krisenstabs des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Jetzt brauchen wir ein bisschen Literatur und bei der Auswahl und bei unseren Überlegungen sind wir auf Edgar Allan Poe gestoßen, der einen besonderen Sinn, ein besonderes Gespür hatte für das schaurig Schöne, das mit äußerster Eleganz dem Tod entgegentritt. So auch der Herrscher Prospero im Angesicht der Pest, die wegen ihrer blutigen Ausmaße der Rote Tod genannt wurde.
Der Rote Tod hat lang das Land verheert. Nicht eine Pestilenz je war so voll Verderben, so scheußlich graus gewesen. Doch der Fürst Prospero war glücklich und beherzt und von besonderem Klugsinn. Als seine Lande halb entvölkert waren, forderte er wohl 1000 gesunde und frohmutige Freunde unter den Rittern und Damen seines Hofes vor sein Angesicht und mit ihnen zog er sich in die tiefe Abgeschiedenheit einer seiner befestigten Abteien zurück. Es war dies ein ausgedehnter und gar prächtiger Bau, die Schöpfung von des Fürsten eigenem exzentrischen, doch sehr erhabenen Geschmack. Eine hochmächtige Mauer gürtete sie ein und diese Mauer hatte erzene Pforten. Da sie nun eingezogen, brachten die Höflinge Schmelzöfen und massige Hämmer herbei und verschweißten die Riegelbolzen. Es sollte, so beschloss man, weder für Eindrang von draußen dort noch für Entweichung hier dem jähen Antrieb von Verzweiflung oder von Tollsucht gar ein Mittel belassen bleiben. Reichlich war die Abtei mit Proviant versehen. Mit solcher Fürsicht gerüstet, mochten die Höflinge der Ansteckung wohl Trotz bieten. Die Welt da draußen konnte für sich selber sorgen.
Solange es im Innern gut geht, schert man sich nicht um das Außen. Später mehr von Edgar Allan Poes Erzählung Die Maske des Roten Todes. Wir ziehen an einen anderen Ort, an dem die Corona-Krise heftige Spuren hinterlassen könnte, in den Gazastreifen. Die Menschen dort sind seit 13 Jahren weitgehend von der Außenwelt abgeschlossen. Man könnte meinen, dass Quarantäne dort die Regel ist und vor allem kein Fremdwort. Keine Region in der Welt ist dichter besiedelt als der Gazastreifen. Auf einer Fläche von gut 360 Quadratkilometern leben ca. 2 Millionen Menschen. Mehr als die Hälfte von ihnen wird mit Lebensmitteln versorgt. Beim UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA arbeiten 13.000 Flüchtlinge. Sie betreiben Schulen, Gesundheitszentren und sogar eine Müllabfuhr in Gaza. Ihr Leiter ist Matthias Schmale. Herr Schmale, guten Abend nach Gaza.
Guten Abend.
Das Virus ist angekommen im Gazastreifen. 17 Menschen sind mittlerweile infiziert. Das ist eine überschaubare Zahl. Welche Maßnahmen haben Sie getroffen, um Schlimmeres zu verhindern?
Ja, wir haben vor etwa 5-6 Wochen angefangen, bestimmte Maßnahmen zu treffen, um ein Ausbreiten des Virus zu verhindern. Dazu gehört, dass wir unsere 276 Schulen geschlossen haben. Das bedeutet, dass 282.000 Kinder seit mehr als 5 Wochen zu Hause sind. Das bedeutet, dass etwa über 8.000, fast 9.000 Lehrer und Lehrerinnen ebenfalls zu Hause sind. Wir haben als eine weitere Maßnahme beschlossen, auch schon vor ein paar Wochen, dass in unseren 22 Gesundheitszentren, die pro Quartal 1 Million Basisgesundheitskonsultationen durchführen, eine strikte Triage eingeführt wird. Das bedeutet, dass Menschen, die mit Krankheitsbildern, die vielleicht auf Corona hindeuten, an andere Gesundheitsstationen, die wir eröffnet haben, verwiesen werden, um sie einfach zu schützen von anderen Krankheiten und das Umgekehrte. Und eine weitere Maßnahme ist, dass die Mitarbeiter, die nicht ins Büro kommen müssen oder an der Frontlinie arbeiten sozusagen, dass die von zu Hause aus arbeiten können. Und vielleicht als ein letztes noch die Nahrungsmittelhilfe, die Sie angesprochen haben, haben wir zunächst mal eingestellt, als die ersten 2 Fälle bekannt wurden. Und wir haben dann einen Weg gefunden, um das sicherer nach Hause zu liefern an die einzelnen Personen und Familien.
Und wie erreichen Sie jetzt auch im Büro Ihrer Hilfsorganisationen? Sie haben sich dorthin begeben, damit die Leitung eine bessere ist, sonst hätten wir über Handy telefonieren müssen und das wäre vielleicht nicht ganz so gut gewesen.
Genau.
Seit 6 Wochen sind die Menschen zu Hause. In Gaza unterliegen die Bewohner, ich sag mal, den gleichen Maßnahmen wie in Gütersloh. Hände waschen, Abstand halten, ist das überhaupt möglich?
Es ist natürlich sehr schwierig hier im Gazastreifen. Sie haben angesprochen, dass Gaza wahrscheinlich der bevölkerungsreichste pro Quadratmeter oder Kilometer Platz der Welt ist. Aber es ist trotzdem möglich, bestimmte Sachen zu machen. Es gibt natürlich Seife und Wasser und die Anweisungen oder die Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation sind halt so viel wie möglich in dieser Hinsicht zu machen. Natürlich ist physische Distanzierung schwierig, wenn man zum Beispiel mit 12 anderen in einer 2-Zimmer-Wohnung wohnt als Flüchtling. Aber auch das ist nicht völlig unmöglich, dort Maßnahmen zu treffen. Die Idee ist ja, dass man zumindest dann seine eigene Familie schützt. Also wenn zum Beispiel diese 12 Personen als ein Beispiel nicht infiziert sind und sich daran dann halten, nur unter sich zu bleiben, dann wäre schon mal sehr viel gewonnen. Also es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und wir müssen das Möglichste tun, Menschen hier im Gazastreifen dazu anzuleiten, sich vorsichtig und nicht mit großem Risiko zu bewegen und zu verhalten.
Die Israelis haben die Grenzen für den Personenverkehr geschlossen, aber der Güterverkehr funktioniert noch, sodass eben Lebensmittel ins Land gelangen können. An Hunger muss also niemand im Gazastreifen leiden. Sie haben gerade erzählt, dass Sie an die Türen gehen, an die Haustüren und dort die Lebensmittel verteilen. Das heißt, Ihre Maßnahmen sind im Moment präventive, wenn ich Sie richtig verstehe.
Das ist genau richtig. Also wenn Sie nach Gaza kommen würden oder Ihre Zuhörer und Zuhörerinnen, würden Sie nicht unbedingt sofort hier auf ein hungerndes Gebiet treffen, wie wir es zum Beispiel im Jemen oder anderswo sehen. Es ist in der Tat so, dass die Nahrungsmittelhilfe, die wir jedes Quartal an über 1 Million Menschen verteilen, präventiver Natur ist. Das bedeutet, wenn wir das zurückschrauben müssten, weil uns das Geld ausgeht oder die Israelis die Grenzen zumachen, dann würde man hier sehr schnell Hunger sehen. Und es ist halt natürlich in diesen Corona-Zeiten noch wichtiger, dass Menschen gesund bleiben und sich richtig ernähren können.
Wie funktioniert das Gesundheitssystem? Gibt es genug Masken, Schutzanzüge, Intensivbetten?
Nein, leider ist das Gesundheitssystem hier völlig überfordert mit solch einer Krise. Und deswegen ist es für uns zusammen mit anderen Akteuren hier natürlich der Weltgesundheitsorganisation vornehmlich ein Wettlauf gegen die Zeit. Wir versuchen halt den lokalen Ausbruch zu vermeiden, weil wir genau wissen, falls es dazu kommen würde, würde das Gesundheitssystem hier ziemlich schnell zusammenbrechen. Um das an einer konkreten Zahl deutlich zu machen, es ist bekannt, dass wenn heute etwa 100 Leute an Corona erkranken, brauchen 5 davon ein Intensivstationsbett. Es gibt im Gazastreifen insgesamt 87, so wie ich informiert bin. Dann können Sie sich das ausrechnen. Also sagen wir mal, sobald mehr, sobald 1500 oder 2000 Leute krank sind, würde das Gesundheitswesen hier nicht mehr mithalten können.
Sie managen, Herr Schmale, die 13.000 Mitarbeiter des palästinensischen Flüchtlingshilfswerks UNRWA. Was wäre, wenn Sie mit dem Coronavirus infiziert würden?
Ja, ich hoffe es natürlich nicht. Also wir sind mit verschiedenen Behörden, inklusive an Israel, daran am Arbeiten, was passiert, wenn einer von uns internationalen, ich habe insgesamt hier, ich glaube im Moment 13 Mitarbeiter und natürlich ein paar andere Organisationen auch, was wir machen würden, um Leute rauszubringen, weil es wäre sicherlich notwendig, das zu tun. Um auf Ihre Frage konkreter zurückzukommen, ich habe hier ein ausgezeichnetes Team und natürlich wird jedes Team erstmal sich anpassen müssen, wenn die Leitungsperson fehlt oder ausfällt. Aber ich habe ausgezeichnete Stellvertreter, habe ausgezeichnete palästinensische Mitarbeiter, die über jahrelange Erfahrung verfügen. Und ich bin sehr sicher und zuversichtlich, dass die Arbeit gut weitergehen würde.
Matthias Schmale leitet das UN-Flüchtlingshilfswerk UNRWA in Gaza. Ich danke Ihnen, Herr Schmale. Alles Gute für Sie und die Menschen dort, die einen täglichen Überlebenskampf führen müssen. Ganz anders geht es Fürst Prospero mit seinem Gefolge in Edgar Allan Poes Erzählung Die Maske des Roten Todes. Er befindet sich sicher in den Gewölben seiner Abtei, während draußen die Pest wütet.
Es ging gegen Ende des 5. oder 6. Mondes seiner Zurückgezogenheit. Da vereinte Fürst Prospero, in dessen Draus die Pestilenz am wildesten wütete, all seine 1000 Freunde auf einem Maskenball von allerhöchster Pracht. Es war ein zügellos wollüstiges Schauspiel, dieses Maskenfest. Der Herzog war von durchaus eigentümlichem Geschmack. Er hatte ein feines Auge für Farben und Effekte. Dekora bloßer Mode galten ihm gering. Seine Ideen waren gewagt und feurig und seine Konzeptionen glühten vor barbareskem Glanz. Wohl gibt es manche, die ihn für wahnsinnig betrachtet haben würden, doch sein Gefolge hielt ihn nicht dafür. Man musste ihn wohl hören und ihn sehen und ihn berühren, um des gewiss zu sein. Die Schmuckausstattungen der 7 Prunkgemächer hatte er zum großen Teil aus Anlass dieser Fete höchst selbst dirigiert. Und auch sein eigener lenkender Geschmack war es, der den Maskierten den Charakter lieh. Und wahrlich, diese Masken waren grotesk. Da gab es reichlich Glanz und glitzerndes Geflitter, pikante Reize und manch Trugbild. Da waren arabeske Gestalten schier fratzenhaft in Gliederung und Gewand. Da traten Wahnsinnsausgeburten auf, wie der Verrückte nur sie sich ersinnt. Da war viel Liebliches, viel lüstern Liederliches, auch viel Bizarres und manches gruselig Schaurige, doch nichts, das irgend hätte Abscheu wecken mögen.
Ein fürstlicher Zeitvertrieb, ein glanzvoller Maskenball. Es wird anders enden, als wir ahnen. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Die Krise, der Hunger und die Migration. Jemen und Gaza, wo wir gerade in der Sendung unterwegs waren, sind nur zwei Beispiele von vielen Regionen in der Welt, in denen das Virus zu einer humanitären Katastrophe werden könnte. Auf dem afrikanischen Kontinent ist die Pandemie zwar mit Verzögerung ausgebrochen, dafür aber umso heftiger und vor allem überall. Es trifft dort auf eine Bevölkerung, die unterernährt und geschwächt ist. Unsere Kollegin Dunja Sadaki berichtet aus Niger, eines der ärmsten Länder der Welt, wo fast die Hälfte der Menschen unterhalb der Armutsgrenze lebt.
Am Straßenrand in Nigers Hauptstadt Niamey steht Mamane Ramatu an ihrem kleinen Stand. Sie verkauft Getreide und Gemüse in kleinen schwarzen Plastiksäckchen und wartet heute vergeblich auf Kundschaft. Es ist sehr schwer. Ich bin hier seit mittags, aber das Geschäft läuft nicht gut. Mein Couscous und der gekochte Meerrettich bleiben unverkauft. Man muss geduldig sein, denn bald gilt die abendliche Ausgangssperre. Also man muss irgendwie damit umgehen. Dass die Verkäuferin weniger Kundschaft hat, liege auch an den Preisen, sagt Fatima Amer. Die 33-Jährige lebt in der Wüstenstadt Agadez mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Durch Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus, wie Ausgangssperren und Grenzschließungen, seien Preise für Grundnahrungsmittel gestiegen, erklärt sie. Ehrlich gesagt leiden gerade die Frauen seit Ausbruch des Coronavirus. Alles ist teuer, nichts geht mehr, es gibt keine Arbeit. Die Väter der Familien sind arbeitslos und jetzt ist es an uns Frauen, die Kinder zu versorgen. Es ist nicht einfach, die Kinder sind doch am verwundbarsten. Uns droht eine Hungersnot. Eine Hungersnot, davor haben auch Hilfsorganisationen wie Oxfam und Aktionen gegen den Hunger gewarnt. Demnach sollen im Sommer in Westafrika rund 50 Millionen Menschen von Ernährungsunsicherheit und Unterernährung bedroht sein. Denn die Pandemie verschärfe zu Neige gehende Ernten und andauernde Konflikte. Durch Grenzschließung und Ausgangssperre seien nicht nur die Preise für Grundnahrungsmittel, sondern auch für Saatgut und Düngemittel für die Landwirte gestiegen. Manches sei kaum noch verfügbar. Die Landwirtschaft ist aber für den Großteil der Bevölkerung die größte Einkommens- und Lebensgrundlage. Es ist eine Herausforderung für Experten und die Behörden, die Maßnahmen für eine Ausgangssperre und soziales Abstandhalten zu bestimmen, bei einer Bevölkerung, die arm ist und von Tag zu Tag lebt. Das sagt Mediziner Robert Abal. Wie viele fürchtet auch er die Auswirkungen der Krise? Schon vor der Corona-Krise war die Lage in Niger heikel. Der Wüstenstaat gehört zu den ärmsten Ländern weltweit. Fast 45% der Bevölkerung leben unterhalb der Armutsgrenze. Als Niger 1960 unabhängig wurde, hatte das Land noch 3,2 Millionen Einwohner. Heute, 60 Jahre später, sind es knapp 23 Millionen. Tendenz rasant steigend. Das Bevölkerungswachstum übt immer mehr Druck auf die natürlichen Ressourcen aus. Hinzu kommt, die Sicherheitslage im Land ist prekär. Die Terrormiliz Boko Haram wütet im Süden. Niger ist gleichzeitig ein Migrationshotspot. Hier stranden viele, die eigentlich einen Weg nach Europa finden wollen. Das verknappt die ohnehin raren Ressourcen zusätzlich. Eine explosive Mischung, sagt Mohamed Rissa. Er ist Präsident der ASCD, einer nigerischen Nichtregierungsorganisation, die sich um Kultur- und Entwicklungshilfe bemüht. Die Corona-Krise trifft Niger in einer Zeit, in der das Land sich sowieso schon in einer sanitären Notlage und Sicherheitskrise befindet. Der Großteil der ländlichen Bevölkerung wird seit Jahren von internationaler Hilfe unterstützt. Die Lage hat sich durch die Corona-Krise aber verschärft. Ein Großteil der Nichtregierungsorganisationen musste seine Hilfe wegen der Krise jetzt vorerst unterbrechen. Hilfsorganisationen appellieren an die betroffenen Regierungen. Zum Beispiel sollen die Preise stabil halten, die Versorgung mit Lebensmitteln sicherstellen und den grenzüberschreitenden Warenverkehr gewährleisten. Außerdem müsse die internationale Gemeinschaft die betroffenen afrikanischen Staaten bei der Bewältigung der Krise unterstützen. Sonst drohe Millionen von Menschen schon im Sommer eine existenzielle Hungerkrise.
Die Hilfsbedürftigkeit vieler afrikanischer Staaten hat vor allem damit zu tun, dass jedes afrikanische Land mindestens drei Krisen gleichzeitig managen muss. Malaria, Tuberkulose und AIDS, was weitaus tödlichere Epidemien als Covid-19 sind. Dennoch ist die Angst groß vor der neuen Seuche. In Südafrika sind alleine 8 Millionen Menschen an AIDS erkrankt. Nun gilt seit dem 23. März dort eine strikte Ausgangssperre. Alkohol und Zigaretten sind verboten. Außerdem joggen und den Hund rausbringen. Jana Gent ist unsere Korrespondentin in Johannesburg. Frau Gent, haben diese Maßnahmen die Verbreitung des Virus eindämmen können?
Ja, also bisher muss man das absolut bejahen. Im Moment gibt es täglich neue Zahlen. Die heutigen heißen, es gibt knapp unter 4.800 Infektionen in Südafrika. 90 Menschen sind gestorben. Und das ist insgesamt eine Kurve, seit es den ersten Fall gab, die es in keinem anderen Land der Welt gibt. Sogar Südkorea oder Singapur, also solche Länder, die auch lange als Vorzeigeländer galten, die standen nie so gut da wie Südafrika. Und die Idee, die jetzt hinter diesem rigorosen Lockdown, das darf man auch so nennen, steht, ist ja die, die Regierung spielt einfach auf Zeit. Im Hintergrund, da laufen unheimlich viele Aktionen. Also Industrien werden umgestellt, damit hier Masken genäht werden können, damit Beatmungsgeräte hergestellt werden können und Feldlazarette organisiert, weil hier niemand davon ausgeht, dass die große Katastrophe halt ausbleibt.
Lange galt ja AIDS als die Krankheit, die die Weißen auf den Kontinent gebracht haben. Hören Sie jetzt ähnliche Sätze über Corona?
Naja, anfänglich gab es tatsächlich die Sorge, dass es so kommen würde. Man hat das manchmal gehört, auch in sozialen Netzwerken gelesen. Aber es ist dann tatsächlich nicht so laut geworden. Also wenn ich jetzt Politikern zuhöre oder mit Menschen aus allen Gesellschaftsschichten spreche, dann kommt vielmehr der Eindruck an, dass die Menschen verstanden haben, dass Covid-19 ein globales Problem ist und dass es einfach auch sowieso hierher gekommen wäre.
Südafrika ist ja ein Land, das weltweit wohl die größte Spanne zwischen Arm und Reich hat. Könnte man denn eigentlich sagen, dass Corona eine Krankheit der Armen ist?
Nein, bisher muss man das tatsächlich verneinen, weil die Statistiken die meisten Fälle immer noch bei den Menschen sieht, die in den besseren Wohngegenden leben. Es ging ein richtiger Ruck durchs Land, als der erste positive Fall in Alexandra bestätigt wurde. Das ist ein Township in Johannesburg. Und da dachte man, es würde exponentiell viele Fälle geben, eben weil die Menschen in diesen Townships wirklich so nah aufeinander leben und weil viele darauf angewiesen sind, die Hütte zu verlassen, um zu arbeiten oder irgendwie zu Geld zu kommen. Aber genau so ist es jetzt eben nicht gekommen, zumindest nicht nach den aktuellen Zahlen und Statistiken.
Erstaunlich. Schon vor der Krise hatten ja viele Südafrikaner ihre Arbeit verloren. Wie sehr macht das Virus jetzt eine ungleiche Gesellschaft noch ungleicher?
Naja, es ist tatsächlich so, dass es um die Wirtschaft in Südafrika nicht gut bestellt ist. Sie haben es gesagt, das Land befand sich schon vor der Pandemie offiziell in der Rezession. Staatliche Unternehmen, die stehen kurz vor der Pleite. Es gibt keine internationale Ratingagentur mehr, die das Land jetzt noch als kreditwürdig ansieht. Und es hat vielen kleinen Firmen schon das Genick gebrochen. Viele Arbeitnehmer wurden entlassen. Auch Spender waren nicht mehr so großzügig. Aber das Virus, das scheint es, bringt tatsächlich das Beste aus Südafrika hervor. Da muss ich tatsächlich mal so konstatieren, die Regierung hat einen Sozialfonds aufgelegt, Unternehmen zahlen da ein. Viele Organisationen, die liefern Lebensmittelpakete in Townships aus. Bauern bringen einen Teil ihrer Ernte auch dorthin. In jeder Nachbarschaft laufen Spendenaktionen, damit bedürftige Menschen genug zu essen haben und eben auch warme Decken für den Winter, der jetzt bevorsteht. Aber für alle reicht es eben doch noch nicht, weil wir jetzt wirklich von Hunderttausenden Menschen sprechen. Gerade heute hat Präsident Cyril Ramaphosa noch mal gesagt, der Kampf gegen Corona, das sei auch ein Kampf gegen Armut und Ungleichheit, also großen Themen in diesem Land. Und nicht zuletzt deshalb hat die Regierung ein enormes Hilfspaket aufgelegt, das 10% des Bruttoinlandsprodukts Südafrikas umfasst. Und ein Schwerpunkt darin ist der soziale Bereich. Es geht darum, arme Menschen besser zu unterstützen, und zwar so, dass auch wirklich alle etwas davon haben, dass wirklich bei jedem etwas ankommt.
Das Hilfspaket ist das eine, und es werden auf der anderen Seite auch Massenscreenings in den Townships und dicht besiedelten Gebieten durchgeführt. Das klingt, finde ich, ziemlich vorbildlich in einem Land, in dem das Gesundheitswesen auch durch Korruption und Misswirtschaft geprägt ist, oder?
Das stimmt, da gebe ich Ihnen absolut recht. Vieles hier läuft tatsächlich gut. Die Korruption, das muss man leider auch feststellen, die durchzieht weite Teile der Gesellschaft. Das ist ein großes Problem, das noch aus der Zuma-Zeit nachwirkt, also als der Präsident Südafrikas eben Jacob Zuma hieß. Cyril Ramaphosa, der ist dann angetreten mit dem obersten Ziel, Korruption zu bekämpfen. Und kleinere Erfolge hat er immerhin auch schon erzielt. Corona ist jetzt aber eine Situation, die konnte wirklich niemand planen. Das ist ja global das gleiche Problem. Und hier passieren erstaunliche Dinge. Das muss man auch sagen. Zum ersten Mal überhaupt arbeiten der private und der öffentliche Sektor im Gesundheitswesen zusammen. Und Südafrika ist auch auf dem Weg, sich an internationalen Impfstoffstudien zu beteiligen, weil es hier eben Wissenschaftler gibt, die genau auf diesem Niveau forschen. Und damit wäre Südafrika auch das einzige Land des Kontinents, das da überhaupt mitmischen kann.
Wir haben eben von Niger gehört, eines der ärmsten Länder weltweit. Könnte das zu einer innerafrikanischen Migration führen, weil es in Südafrika besser aussieht?
Das ist sogar sehr wahrscheinlich. Südafrika war ja schon vor Corona ein Einwanderungsland und es gibt hier wirklich unheimlich viele legale und illegale Einwanderer aus Ländern südlich der Sahara. Wenn man sich jetzt anschaut, wie es jetzt in Mosambik, in Malawi oder in Simbabwe aussieht, also in Ländern, in denen schon vor Corona wirklich eine Hungersnot drohte und der Staat eben auch keine Mittel hat und jetzt kommen ja wegen der geschlossenen Grenzen nicht mal mehr Hilfsgüter ins Land, dann muss man wirklich davon ausgehen, dass es viele Flüchtlinge aus dem ganzen südlichen Afrika geben wird, die sich dann in Südafrika auch eine bessere Zukunft versprechen. Also im Moment sind ja alle Grenzen noch geschlossen und die werden auch fast lückenlos überwacht. Aber sobald sich das ändert, dann kann es auch in Südafrika wirklich heftig werden.
Jana Gent aus Johannesburg, haben Sie vielen Dank. Hören wir noch mal, wie es beim Maskenball weitergeht, den Edgar Allan Poe in seiner Geschichte Die Maske des Roten Todes inszeniert.
Und das Gelag nahm wirbelnd seinen Fortgang, bis endlich von der Uhr der Schall der Mitternacht begann. Und da verstummte die Musik und die Bewegungen der Walzertänzer kamen zur Ruhe und klammbeklommenes Stillstehen aller Dinge war wie zuvor. Und so vielleicht geschah es, dass viele einzeln in der Menge waren, die Muße gefunden hatten, einer maskierten Gestalt gewahr zu werden, deren Gegenwart zuvor nicht eines Obacht angezogen hatte. Und kaum war das Gerücht von dieser neuen Erscheinung flüsternrund verbreitet, da erhob sich schließlich von der ganzen Gesellschaft ein Summen und Gemurr der Missgehaltenheit und Überraschung, dann endlich gar des Schreckens, Grausens, Ekels. Die Gestalt war hoch und hager und war von Kopf bis Fuß in die Laken des Grabes gehüllt. Die Maske, welche das Gesicht verbarg, war in allen Zügen so ähnlich einem starren Leichenantlitz nachgebildet, dass auch die gründlichste Prüfung hätte Schwierigkeiten haben müssen, den Betrug zu entdecken. Als nun die Augen von Fürst Prospero auf dies gespenstische Bild fielen, rötete sich seine Stirn vor Zorn. Wer wagt es, uns mit diesem lästerlichen Blendwerk Hohn zu bieten? Ergreift ihn und nehmet ihm seine Maske, auf dass wir erfahren, wen wir bei Sonnenaufgang an den Zinnen zu hängen haben. Da warf sich mit dem tollen Mute der Verzweiflung ein Hauf der Festesgäste mit einem Male in das schwarze Gemach, und indem sie den Vermummten packten, dessen hohe Gestalt aufrecht und reglos stand im Schatten der Uhr, befiel ein unaussprechlich Grauen sie, da sie die Grabeslaken und die leichengleiche Maske, die sie so rüde ungestürm anfassten, unbewohnt fanden von jeglicher greifbaren Gestalt.
In der Anwesenheit des Todes kann niemand überleben, auch wenn er die Türen zuschweißt und wohlversorgt die Welt zu vergessen sucht. Die Maske des Roten Todes von Edgar Allan Poe. Sie hören den Tag in HR2 Kultur. Es werde eine Hungersnot biblischen Ausmaßes geben, eine globale humanitäre Katastrophe wegen Corona. So die Warnung von David Beasley. Er ist der Leiter des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen. Zu den Hotspots zählen der afrikanische Kontinent und der Nahe Osten. Das wird vermutlich zu neuen Fluchtbewegungen führen. Eine Grenze hält niemanden auf. Das UNHCR ist nicht nur die größte Hilfsorganisation der Welt, die unter anderem Flüchtlingscamps managt und dort für Essen, sauberes Wasser und medizinische Versorgung sorgt, sondern sie ist auch eine politische, der Wächter der Genfer Flüchtlingskonvention, wofür die Organisation schon zweimal den Friedensnobelpreis bekommen hat. Chris Melzer ist Pressesprecher beim UNHCR. Ich grüße Sie, guten Abend.
Guten Abend.
Herr Melzer, Sie beobachten die Flüchtlingsbewegungen sehr genau. Können Sie jetzt schon Fluchtbewegungen ausmachen wegen Corona?
Nein, das können wir noch nicht. Das mag zum einen damit zusammenhängen, dass in Europa die Situation eigentlich noch schlimmer ist als in vielen afrikanischen Ländern, wo diese Epidemie möglicherweise noch bevorsteht. Ein anderer Grund ist aber natürlich auch, dass wer wirklich vor Krieg, vor schweren Menschenrechtsverletzungen flieht, dem ist auch Corona vielleicht nicht egal, aber es spielt in dem Moment keine große Rolle, weil man erstmal versucht, den Granaten zu entkommen.
Ist es denn möglich, überhaupt Fluchtbewegungen vorauszusehen?
Das ist sehr schwierig. Das ist vor allen Dingen, es wird, je länger man in die Zukunft denkt, desto schwieriger wird es. Kurzfristig kann man das manchmal ganz gut. Wir haben bei UNHCR eine eigene kleine Abteilung, die sich mit solchen Fragen beschäftigt, die verschiedene Indikatoren auswertet. Zum Beispiel ein etwas ganz Greifbares. Man beobachtet zum Beispiel die Ziegenpreise. Denn wenn eine Familie irgendwo ist und sie merkt, dass sie fliehen muss, aber Vieh hat, Ziegen hat zum Beispiel, dann möchte man kann die Tiere nicht mitnehmen, man will sie nicht selbst überlassen, man versucht sie möglichst schnell noch irgendwie in Geld zu verwandeln. Und wenn wir bemerken, dass irgendwie in einer Region die Ziegenpreise deutlich fallen, dann ist das ein Indikator, dass dort möglicherweise eine Fluchtbewegung vorsteht. Davon gibt es Dutzende solcher Indikatoren und wenn man die auswertet, kann man manchmal gewisse Prognosen treffen.
Das heißt, beim UNHCR gibt es Männer, die die Ziegenpreise beobachten. Das ist eine neue Information. Was wissen Sie aktuell über die Verbreitung des Virus in den Flüchtlingscamps?
Da haben wir bisher wirklich Glück. Noch gibt es in den Camps, die wir betreuen, und das, wir sind in fast 130 Ländern der Erde aktiv, gibt es Corona noch nicht. Das mag damit zusammenhängen, dass oftmals diese Camps abgeriegelt werden. Da sind wir normalerweise nicht für. In diesem Falle kann es aber natürlich helfen. Uns ist aber auch klar, dass wir Vorsorge betreiben müssen und wir tun es auch. Denn wahrscheinlich ist es nur eine Frage der Zeit, bis auch ein Flüchtlingscamp natürlich betroffen ist.
Und welche Vorsorge ganz konkret treffen Sie in diesen Flüchtlingscamps dieser Welt? Abstand halten dürfte da wahrscheinlich ein Fremdwort sein, nehme ich an.
Das ist leider in der Tat so. Wenn wir zum Beispiel Kutupalong nehmen, das ist im Süden von Bangladesch, das ist nicht nur das größte Flüchtlingscamp der Erde, sondern es ist auch der am dichtesten besiedelte Flecken der Erde. Dort leben 640.000 Menschen, also so viel wie in Düsseldorf, so viel wie in Stuttgart. Und es ist ja auch gar nicht mal so weit von Frankfurt entfernt, diese Einwohnerzahl, aber auf gerade mal 12, 13 Quadratkilometern. Also das ist die Bevölkerungsdichte von Mexiko-Stadt mal 10. Da kann man sich praktisch nicht aus dem Weg gehen. Was wir versuchen, ist, dass wir möglichst viele Waschstellen einrichten für die Menschen, dass wir spezielle Seife verteilen und dass wir die Menschen auch schulen, dass wir sie quasi ausbilden damit. Wir machen es genauso, wie wir es ansonsten machen mit der Schulung, wie man mit einem Zyklon umgeht. Wir bilden erst einige hundert Trainer aus. Diese Trainer bilden dann in ihren Sektoren auch wieder Menschen aus, einige tausend dann. Und die wiederum gehen dann zu jeder einzelnen Familie, sagen, was man tun kann, wie man sich schützen kann. Wir hoffen, dass das eine gute Vorsorge ist.
Haben Sie denn den Eindruck, dass es ein Bewusstsein für diese Gefährlichkeit dieser Seuche gibt?
Ja, durchaus. Aber natürlich muss man auch sagen, das sind Menschen, die oftmals sagen, wir haben doch noch ganz andere Probleme. Das ist wohl wahr. Wenn man mit seiner Familie auf 8 oder 9 Quadratmetern lebt, in einer Hütte, die nicht mal Fenster hat, geschweige denn Wasser oder Strom oder so etwas in der Art, dann mag es in der Tat andere Probleme geben. Aber trotzdem versuchen wir, dieses Bewusstsein dafür zu schaffen. Es gelingt auch. Auf der anderen Seite muss man ja auch dafür sorgen, dass man nicht in so einem großen Camp für Panik sorgt. Also denken Sie in Deutschland an Panikkäufe, an Hamsterkäufe. Das ist zwar so in einem Flüchtlingscamp nicht möglich, aber auch da kann es ja eine Überreaktion geben, die zum Problem werden soll. Bisher merken wir aber, dass die Informationen, die wir verteilen in vielen, vielen Sprachen, mit Postern, mit Aufklebern, mit Radiospots und so weiter, dass die dafür sorgt, dass die Menschen sich schon dieser Gefahr bewusst sind, ohne dass sie in Panik geraten.
Kehren wir nochmal vor der eigenen Haustür. Was wissen Sie über die Unterkünfte für Flüchtlinge hierzulande? Kann dort der nötige Abstand eingehalten werden?
Ja, auch das ist sehr schwierig. Wir haben ja schon einige hundert Fälle in diversen Einrichtungen, wo Menschen an Corona erkrankt sind oder infiziert sind. Und es ist natürlich in der Tat ein Problem, wenn Sie sich eben so eine kasernierte Unterbringung vorstellen. Da ist es natürlich in der Tat auch schwer. Das ist was ganz anderes als ein Flüchtlingscamp, selbstverständlich. Aber auch da ist dieses sogenannte Social Distancing nicht ganz so einfach. Wir hatten deshalb vorgeschlagen, dass viele Flüchtlingsheime, die jetzt leer stehen, nach der Situation von 2015, sind ja deutlich weniger jetzt gekommen, dass man die zumindest vorübergehend wieder reaktiviert, um diesen Menschen einfach die Möglichkeit zu geben, Abstand zu bewahren.
Und wissen Sie, ob Ihrer Vorstellung nachgekommen wurde?
Naja, das ist sehr unterschiedlich. Das ist ja Ländersache oder sogar eine kommunale Sache. Einige zeigen sich da sehr offen, andere sagen, wir haben jetzt andere Probleme. Was wir als sehr angenehm empfunden haben, ist, wenn wir bei den Gesundheitsämtern gefragt haben, wie sieht es denn aus bei den Flüchtlingen, dann haben die uns durchs Telefon manchmal angeguckt und gesagt, das wissen wir nicht, denn für uns sind das Patienten. Uns ist egal, ob das ein Deutscher oder ein Flüchtling ist, ob das ein Syrer oder einer mit einem deutschen Pass ist oder wie auch immer. Und das ist ja im Grunde eigentlich eine sehr positive Nachricht.
Eine sehr schöne Botschaft am Schluss. Chris Melzer, Pressesprecher vom UNHCR, haben Sie herzlichen Dank. Am Schluss der Sendung richten wir unseren Blick nochmal nach Kenia und enden mit einem versöhnlichen Beispiel. In den armen Vierteln der Hauptstadt Nairobi fürchten die Menschen Hunger mehr als Corona. Viele haben ihren Job verloren, aber die, die ihn noch haben, unterstützen Familien, die gar nichts mehr haben. Adopt Family, Antje Diekans berichtet.
Die Hütte von Annette Okumu ist nicht mal 10 Quadratmeter groß. Sie wohnt in einem Armenviertel von Kenias Hauptstadt Nairobi, zusammen mit ihrem Mann und 6 Kindern. Vor der Corona-Krise bot sie selbstgebackene Küchlein am Straßenrand an. Aber seit es das Problem mit Covid-19 gibt, kann ich nichts mehr verkaufen, weil die Leute sich wegen des Coronavirus Sorgen machen. Jetzt verdient sie gar nichts mehr, genauso wie ihr Mann, der sonst Gelegenheitsjobs hatte. Schnell konnten sie ihre Kinder nicht mehr versorgen. 2 Tage lang hungerten sie. Es gab weder Frühstück noch Abendbrot. Dann hörte Annette Okumu von Adopt a Family. Die Initiative war gerade gestartet und die Familie war eine der ersten, der geholfen wurde. Jede Woche bekommen wir Grundnahrungsmittel, wie Maismehl, Reis, Weizenmehl, Öl und Seife, um unsere Hände zu waschen. Die Idee zu Adopt a Family hatte Moses Omondi. Er arbeitet für eine Friedensinitiative. Jetzt sah er, dass viele Familien in Kenia plötzlich vor dem Nichts standen.
People lost their job, especially guys who are working per day.
Viele haben ihren Job verloren, besonders die ganzen Tagelöhner, die immer nur dann bezahlt werden, wenn sie arbeiten. Moses Omondi suchte nach einem Weg, um in den Slums zu helfen. Kenianer, die in der Krise noch genug Geld haben, sollten ärmere Familien unterstützen. Ich habe gefragt, was sie für eine Woche brauchen würden. Die wichtigsten Nahrungsmittel kosten umgerechnet $15 bis $20 in der Woche. Das reicht dann für bis zu 6 Familienmitglieder. Das Geld bekommen die meisten per Gutschein, mit dem sie in einigen Läden einkaufen können. Anderen, die zudem noch krank sind oder zur Corona-Risikogruppe gehören, werden die Lebensmittel geliefert. Etwa 120 Paten und Familien hat Moses Omondi bisher schon zusammengebracht. Viele Spender fand er in seinem Bekanntenkreis, dann sprach sich die Initiative herum. Einer der Paten ist Shem Kariyuki, der als DJ arbeitet und Mischpulte verleiht. In der Krise sind zwar auch ihm viele Aufträge weggebrochen, aber er muss sich finanziell keine Sorgen machen. Der Grund, warum ich eine Familie adoptiert habe, ich hatte früher selbst nichts. Darum wollte ich dafür sorgen, dass jemand anderes zumindest das Nötigste hat. Etwas zu essen, ein Dach über dem Kopf und Kleidung. Shem Kariyuki findet es gut, dass sein Geld direkt bei den Bedürftigen ankommt. Das ist persönlicher als andere Spenden und hilft in gewisser Weise auch ihm, durch die Krise zu kommen. Es macht mich demütig und gibt mir ein gutes Gefühl, zu wissen, dass jemand anderes nicht hungrig zu Bett gehen muss.
To know that someone is not sleeping hungry.
Im Gazastreifen stirbt die Hoffnung zuletzt, dass das Virus die Menschen erreicht, die auf engstem Raum miteinander leben müssen. Das Virus ist schon da. Wie und ob es sich ausbreitet, hängt nicht zuletzt davon ab, wie sehr es sich bereits ausgebreitet hat. In vielen afrikanischen Ländern müssen sich Menschen jeden Tag den Gegenwert von wenigen Dollar verdienen, um zu überleben oder ihre Familien zu ernähren. Nun haben sie offenbar, was wir gehört haben, die Wahl zwischen Hunger und Corona-Infektion. Dieses Thema lag uns am Herzen und war uns ein Tag wert. Ihnen einen interessanten Abend wünscht Angela Fitsch.